Hallo liebe WIMAF-Zuhörerinnen, herzlich willkommen. Es ist fast geschafft. Wir haben jetzt, Stand heute, haben wir 12 von 13 Star Trek-Filmen besprochen. Oder besprechen heute den 12. von 13. Dass der WIMAF STD nähert sich seinem Ende. Aber bevor wir hier auf die Details und den Film eingehen, erst einmal natürlich einen kleinen Gruß in die Runde, eine kleine Vorstellung, damit ihr wisst, mit wem ihr es heute zu tun habt. Denn wenn nur ich hier wäre, würden zu Recht viele Star Trek-Fans auf die Barrikaden der USS Enterprise gehen. Hat die eigentlich Barrikaden? Weiß ich, wahrscheinlich hat die irgendwo Barrikaden. Denn erstens, dieser Podcast kann nicht moderiert werden. Ist verboten worden von einem Komitee, von einem internationalen Komitee.
Es ist auf
Komitee.
Twitter verboten worden.
Nee, ist auch von einem internationalen Komitee in Den Haag. Den Haag, wie die Holländer sagen, oder The Hague, wie die englischsprachigen Menschen sagen. Dort hat sich ein Gerichtshof zusammengefunden, der große Podcast, der internationale Podcast-Gerichtshof, und hat gesagt, wenn Buckelberg alleine moderiert, die Menschheit nur verliert. Denn dieser Gerichtshof sagt alles, verkündet alles in Reimen.
Das wäre doch mal witzig.
Und deswegen.
Schuldig du bist, ins Gefängnis du musst. Ja, nee, das war jetzt Yoda.
Hier ist die Fist oder
die
so.
Die Schriftstellerin übrigens. Ja. Hier bist und musst. Die Esse reimen sich.
Und dann wurde gesagt, das Niveau, wenn ich alleine moderiere, ist so niedrig, da muss quasi das höchstmögliche Niveau gegenübergestellt werden. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass sie hier ist und dass ich das hier mit ihr zusammen moderieren darf. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
Es ist so ein bisschen, vermisst du, war es nicht lang genug? Also habe ich dich jetzt nicht lang genug Lob gepriesen?
Ich überlege gerade, wenn ich das höchstmögliche Niveau bin, was du kennst und dir vorstellen kannst, haben wir ein Problem.
Ich habe Vergleiche, ich habe einen ganzen Koffer voll Vergleiche.
Noch und nöcher.
Okay, aber warum geht das jetzt plötzlich wie eine Drohung?
Wenn ich einmal die Vergleiche auspacke, da schlackerst du mit den Ohren doch.
Ich würde einfach heute gerne mal ungeschlackert bleiben, deswegen stell doch mal unseren Gast vor.
Ja, sie ist nicht nur eine Freundin des Hauses, sondern sie ist Erfolgsautorin. Das 2019 war ihr Jahr, sie hat zwei Bücher veröffentlicht, die beide quasi sich gegenseitig immer die Luft auf der Spitze der Buchcharts wegnehmen. Sie ist Moderatorin, sie hat einen ganz fantastischen Podcast, in dem es um Fernsehen geht. Heute ist sie aber hier, weil wir nicht nur ihre Filmexpertise schätzen und weil wir nicht nur ihre Anwesenheit schätzen, sondern auch, weil sie einen der Hauptdarsteller des Filmes sehr schätzt, über den wir heute reden wollen. Herzlich willkommen aus dem Kreise unserer Familie, Sophie Passmann.
Das hast du am Ende nochmal gut gerettet. Als du eingestiegen bist mit einer Freundin des Hauses, war ich kurz davor, mein Zimmer, das ich hier bezogen habe, auszuräumen.
So hat er mich aber auch in seinem Handy gespeichert. Also.
Freundin des Hauses. Ja. Gute Bekannte in Klammern. Ja. Maria, die eine mit dem Podcast.
Ja, genau so.
Ja. Und ich würde sagen, dass ich mehr als eine Freundin des Hauses bin. Also ich habe ja schon quasi den Status, dass wenn ich hier reinkomme, darf ich ungefragt mir Eiscreme aus der Tiefkühltruhe nehmen.
Das stimmt.
Nein.
Doch, darfst du, aber.
Ich würde gerne eine Sache noch unserem Nils Buckelberg Marketing-Experten zufügen. Der Podcast, um den ihr einfach drum herum geredet habt, heißt übrigens Die Schaulustigen. Ich finde das so gut, dass du alles aufzählst, aber nicht nennst.
Ach so, ich dachte, das wäre bekannt. Ich habe das einfach vorausgesetzt. Also sie hat natürlich, also wie passt man, ein tolles Buch über Frank Ocean geschrieben in der Kiwi Musikbibliothek.
Kannst du die ISBN kurz durchgeben?
Natürlich, das Buch Alte weiße Männer.
Ich bin vor allem aus Promogründen.
Ja. Ja, ja.
Mein Verlag hat mich hier hingeschickt.
Ja. Mit Eis, immer dann, jedes Mal, wenn Sophie zu uns kommt, nimmt sie sich erstmal ein Eis und erzählt uns dann einfach von ihren aktuellen Veröffentlichungen, damit wir einfach auch da.
Das mache ich aber interessanterweise mit allen meinem Privatleben, dass ich erstmal die erste halbe Stunde bis eineinhalb Stunden brauche, um mal zu erzählen, was bei mir beruflich gerade abgeht. Mhm. Hast du meine Instagram-Story gesehen? Nee, ich erzähle nochmal kurz.
Ja. Was ja die wenigsten wissen, dieses Frank Ocean-Buch ist ja eher ein Brevier, ist ja ein kurzes Buch.
Es ist auch eine Sortage.
Es ist auch ein Récit.
Aber du bereitest ja gerade vor, im nächsten Jahr.
Warte mal ganz kurz, es ist was?
Ein kleines Buch, ein kurzes Buch.
Und was hast, wie hast du es genannt?
Brevier, heißt das nicht Brevier?
Vielleicht.
Sag mal das nicht zu so dünnen Büchern?
Hast du schon mal gehört?
Ich bin mir zu 90% sicher, dass Brevier die Hüte sind, die Franzosen tragen.
Die 10% nehme ich.
Ich weiß,
die reichen mir.
Eine Sache, die Sophie zu einer guten Freundin macht, ist, dass sie, obwohl sie wahrscheinlich wusste, was es ist, sich auf meine nicht wissende Seite geschlagen hat. Und ich bin sehr dankbar.
Keine Ahnung, was das ist. Nee, ich bin wahnsinnig schlau, müsst ihr da draußen.
Naja, aber die Buchbranche ist dir ja ein Begriff. Ich wusste auch nicht, was ein Denier ist und habe halt sofort analsexuelle Gedanken gehabt. Ich meine, habe ich immer, aber noch mehr in dem Fall.
Ja, ich habe Marie und Nils zu allem, sowieso alles, was ich mache, lade ich die automatisch zu ein und habe sie auch zu einer Buchdeniere eingeladen. Das Gegenteil von der Premiere.
Achso, ich
und
dachte, du hättest uns zu einer Analsex-Sache eingeladen.
Und ihr dachtet beide, ich wollte euch zu einer Analsex-Party einladen. Das erklärt auch eure Outfits am Sonntag.
Ja.
Na.
Da waren einige aus der Feuilleton-Branche irritiert.
Ja. Ich dachte immer, Berlin wäre, da ist das doch in den BVG-Kampagnen, sieht man doch immer, dass da die Leute in den Lederoutfits neben der Oma in der Bahn sitzen.
So schön, wir beide so an Karneval verkleiden sich doch so ältere Rentnerpaare manchmal so völlig unangebracht, so in so Lackledersachen so, oder so als Rocker. Und wir beide waren einfach am Buffet, alle um uns rum waren normal angezogen.
Ich war als Catwoman angezogen mit offenem Po. Ich hatte den Schwanz mit purer Muskelkraft gehalten.
Ich würde auch wahnsinnig gerne meine Party machen und nur einer einzigen Person sagen, es ist eine Kostümparty.
Und das Thema ist Analsex. Übrigens sowieso eine Interesse.
Aber auf einen Mann, auf den ich stehe. Also ich mache eine Party und lade den ein und sage, ja. Das Thema ist übrigens Analsex. Da kommt doch sonst niemand. Und dann kommt der verkleidet.
Super unangenehm. Und warte mal, zu welchem Lied kommt er rein? Was für ein Lied läuft, wenn
er rein? Everybody hurts sometimes.
Everybody.
Aber nicht,
dann hol ich Vaseline raus.
Vielleicht kommt er ja als eine Tube Vaseline, wenn er originell ist.
Stimmt.
Aber
also erstmal ist er schon sehr originell, Nils, wenn er zur Analsex-Party kommt.
Nils, Maria.
Da hast du ihn schon fast in der Tasche.
Wann habe ich jemals originelle Männer gedacht?
Hatte dieses eine... Das war eine
Frau.
Ja.
Gut.
Weil dieser eine...
Ich würde jetzt sagen, es wird hinten raus richtig eng, aber versuchen wir mal diese... Liebe Hörer...
Das war's von uns, vielen Dank.
Liebe Kinder von unseren.
So, kommen wir mal zum Thema heute, des heutigen Treffens, Aufeinandertreffens von uns dreien. Denn, wie schon gesagt, WMAF STD, also WMAF Star Trek Dezember. Und Maria und ich sind sehr glücklich, weil wir fast durch sind. Also wir beide sind zwar voll durch, aber wir sind jetzt fast durch mit den Star Trek Filmen.
Sophie Passmann. Ihres Zeichens Gästin hat eine Frage.
STD ist die Abkürzung.
Ja.
Absichtlich. Lustig? Wegen.
Ja.
Okay.
Wie geil das wäre, wenn es uns erst im 12. Film auffallen würde. Es ist absichtlich lustig. Wir merken ja, wie es ankommt.
Also es ist der absolute Knaller. Nein, also ich war jetzt peinlich berührt, weil ich gefragt habe.
Star Trek
habe.
Dezember, ne?
Du meinst jetzt wegen den Stone Temple Dilets, ne?
Genau, ja.
Ja. So.
Weil es geht halt, wenn du es normal aussprichst. Dempel ist halt jetzt mit T.
Nee, das ist ja noch mit T. Bei STD. Ist der Tempel ja noch mit T.
Ja, aber du hast Dempel gesagt.
Ja, weil ich
Teile.
Ich habe es zu früh hochgezogen.
Ja, hasse.
Aber ich habe gedacht, wenn man Deilitz, das müsste man eigentlich so fränkisch aussprechen. Und deswegen bin ich beim Tempel schon beim Dempel.
Ich muss mich kurz hinlegen, wenn es ja, in Ordnung ist.
Wir reden über den Film Star Trek Into Darkness. Der zweite Film der neuen Star Trek-Reihe. Der von J.J. Abrams initiierten neuen Star Trek-Reihe mit Chris Pine als Captain Kirk und Zachary Quinto, heißt er, glaube ich, als Spock. Und natürlich dem von uns allseits geliebten Simon Pegg als Scotty.
Wie auch schon in der letzten Folge im Teil.
Naja.
11.
Richtig.
Mir wurde mal gesagt, ich soll nicht immer 11 sagen, sondern 11. Deswegen bemühe ich mich jetzt immer.
Ich finde, du kannst sagen, was immer du möchtest. Ich finde es immer wundervoll.
Vielen Dank.
Ich gucke ja mit Maria auch sehr oft Buddy der Weihnachtself in der Vorweihnachtszeit. Und klar,
erstmal möchte ich die Frage stellen, die ich immer stelle, unseren Gästen. Guckst du normalerweise Star Trek-Filme oder ist es der erste, den du je gesehen hast?
Es ist, glaube ich, der erste, den ich je gesehen habe. Beziehungsweise als Kind, glaube ich, habe ich mal mit meinem Papa, meinem Bruder so mitgeguckt einen.
Mhm.
Aber ich habe damit bisher nichts am Hut gehabt. Ich habe kurz gedacht, ich hätte den gesehen im Kino wegen Benedict Cumberbatch,
ja.
Habe aber Doctor Who gesehen wegen Benedict Cumberbatch. Auch ja. Ein Film, der mich überhaupt nicht interessiert hat.
Ich dachte nämlich, vielleicht hast du den halt schon gesehen wegen Benedict Cumberbatch.
Nee. Und ich weiß auch, warum ich ihn nicht gesehen habe. Weil ich es... Wir steigen in die Materie schon ein.
Du kannst sofort alles sagen, was dir auf dem Herzen liegt.
Weil, also ich würde gerne mit euch chronologisch durchgehen, aber ich bin erstmal richtig sauer. Einfach um mal mit einem guten Vibe anzufangen.
Total, die nächsten anderthalb Stunden, Leute, macht euch bereit.
Ich bin richtig sauer, dass Benedict Cumberbatch nicht Spock spielen darf. Es ist halt, er ist halt, er müsste Spock spielen. Also Spock ist ja einfach nur Sherlock Holmes mit weniger Tweet um den Körper rum. Und es ist.
Aber ich hätte es dann so typecastet gefunden.
Nee, aber ich meine, ich finde, man sollte aufhören, man würde Benedict Cumberbatch und der Filmwelt einen Gefallen tun, wenn man aufhören würde zu versuchen, ihn divers zu casten. Er kann genau eine einzige Sache, so wie Adam Driver auch, nämlich den flamboyanten, arroganten, leicht soziopathischen Typen, der nie eine Emotion zeigt. Und dass er nicht Spock spielen darf, das ist so, als würdest du auf einer Party sehen, der Mann deiner Träume, der mit der etwas weniger tollen Frau nach Hause geht. So
verstehe.
Aber,
hat sich ja auch, um einfach mal einen Schwenk aus meinem Leben zu erzählen.
Klar. Es hat sich ja auch, und nochmal zu der Geschichte zurück, wann habe ich es letzte Mal?
Ich glaube aber, dass Benedict Cumberbatch.
Ich habe übrigens hinterhergerufen, hat der Analsex dir gar nichts bedeutet.
Nee, viel schöner, das hat die Analsex-Party dir gar nichts bedeutet.
Ich glaube, dass Benedict Cumberbatch ungefähr das Dreifache von Zachary Quinto schon zum damaligen Zeitpunkt gekostet hat. Heute wahrscheinlich das Zehnfache. Aber damals mindestens das Dreifache. Deswegen glaube ich, war das zum Beispiel auch eine Entscheidung.
Ich habe gelesen, dass Benedict Cumberbatch sein Casting-Video für diese Rolle mit dem iPhone in der Küche seines besten Freundes aufgenommen hat.
Das ist aber durchaus üblich mittlerweile in dem Filmbusiness, ein sogenanntes E-Casting zu machen. Ja. Wo man,
vor allem wahrscheinlich in so einer Größenordnung von Schauspielern, wo du weißt, okay, dass das kann, wissen wir ja schon.
Ja, das wird auch bei deutschen Fernsehfilmen so gemacht. Ja? Also man kriegt irgendwie die Drehbuchseiten geschickt und wird gesagt, nimm dich auf, irgendwie sieh zu, dass genug, Lichter ist, halt das Telefon quer, das sind so die Hauptanweisungen, die dann dabei stehen, dann soll man einfach selber machen.
Aha. Durch die Digitalisierung, da fehlt einfach der Faktor Mensch.
Okay, nehmen wir mal an, die Rolle des Spock hätte es in dem Film nicht gegeben. Mhm. Wie fandst du ihn denn in der Rolle?
Ich fand die Rolle total egal, oder? Also ich fand es war so, also natürlich war er ein wichtiger Protagonist oder Antagonist im Film, aber es ist halt so, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich von Minute drei weiß man, oder nachdem diese erste große Vulkanexplodier-Szene zu Ende ist, wenn wir die alle durchstanden haben gemeinsam. Ja.
Ich habe von Sophie eine Nachricht bekommen, der Film zieht sich. Und habe mich dann gefragt, ich habe auch mal nicht geantwortet, weil ich dachte, das lassen wir mal so stehen. An welcher Stelle sie da gerade waren, habe ich wahrscheinlich Vorspann.
Ich war bei Minute 17. Ich finde, sobald klar ist, was ist der Plot des Films, ist ja auch klar, wie der Film ausgeht. Dafür guckt man vielleicht auch nicht Star Trek, um jetzt irgendwie überrascht zu werden von den Wendungen. Aber ich fand irgendwie. Also ich mochte seinen ersten Auftritt, also als er, mir ist sowieso erstmal wichtig, dass bei jeder Szene von Benedict Cumberbatch ins Gesicht reingezoomt wird.
Ja.
Und das haben sie durchgehalten.
Das machen
in dem
sie.
Film. Und wenn der erste Satz ist, I can save her, bin ich schon dabei. Das war das Erste, was er im Film sagt. Und dann sagt auch erstmal solide 30 Minuten nichts mehr.
Und guckt
vor allem. Und dann wird viel
so
auf die Wangenknochen wird dann viel so gezielt gezoomt. Das war in Ordnung für mich. Ich fand den okay. Ich mag auch, wenn der immer so futuristische Mäntel trägt.
Ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen Sherlock-mäßig gewesen. Ich sag euch jetzt meine Benedict Cumber-Info zu diesem Film.
Benedict Cumber-Info.
Ja, das habe ich wirklich nicht mit Absicht gemacht.
Ich find's lustig.
Es ist das erste Mal, dass ich ihn hot fand. Und ich habe danach auch Sherlock mit anderen Augen gesehen.
Das muss man erstmal sacken lassen.
Ich dachte, jetzt käme ein Fun-Fact, aber.
Es ist ein super serious Fact.
Ich fand den gar nicht so hot da in dem Film.
Okay.
Oder beziehungsweise mir ist aufgefallen, dass ich einfach gar nicht in Benedict Cumberbatch verknallt bin, sondern wirklich nur in Sherlock. Ich möchte halt gerne Sherlock daten. Mhm. Und das können gerne Menschen, ihr habt ja sehr rege, fleißige Fans von VMAV, können das gerne zu einem Psychogramm von mir machen.
Du, die Aussage darunter ist definitiv, du bist auf der Suche nach einer gesunden zwischenmenschlichen Beziehung, wo Emotionen ausgetauscht werden und
auch viel gesprochen wird.
Ja.
Suche Mann mit Lupe. Heißt ja dein nächstes Buch.
Mantel egal.
Suche Mann mit Lupe. Ja.
Na gut. Frau mit sehr kleinen Brüsten, suche Mann mit Lupe.
Nils ist ja jetzt dank der letzten Wochen Star Trek-Experte geworden.
Absolut.
Und kann unsere Hörer und Sophie vielleicht mal kurz reinholen, wer eigentlich Khan ist.
Ich kann vor allem unsere Hörer schon mal insofern heiß machen auf die heutige Folge, falls sie den Film gar nicht gesehen haben, indem ich einmal das Wort Tribbles sage.
Stimmt.
Die tatsächlich.
Hast du dich gefreut? Du wusstest
heute,
das ja nicht,
sehr
oder?
Wichtig wird. Ich habe den ja schon mal gesehen im Film, ich konnte mich da nicht mehr dran erinnern. Aber natürlich habe ich mich gefreut. Aber es ist ja nur auch.
Es ist ein Gag, weil in einer allerersten Folge aus den 60ern kommen Tribbles vor in dieser uralten Serie, The Original Series. Und Nils seitdem macht immer Witz, er ist Tribbles-Experte und die tauchen halt nie wieder auf. Und jetzt in diesem Film sind sie wieder aufgetaucht.
Das freut mich auch für dich.
Es ist auch Fanservice der Film. Da wirst du nicht so viel mit angefangen haben können, Sophie, aber in diesem Film findet sensationell viel Fanservice statt. Und zwar für TOS-Fans, also eigentlich für Fans der Originalserie. Next Generation spielt da nicht so eine Rolle, aber alle die Originalserie und die Filme, die noch auf der Originalserie basiert haben.
Ich fühle mich gerade, ich habe mal
arg bedient. Aber
im ersten Semester Studium habe ich aus Versehen mal die falsche Vorlesung besucht, nämlich Statistik weiterführend.
Ja.
Und saß so da und dachte, okay, wow, ich werde nie wieder irgendein Wort verstehen, als es immer so um multivariate Regressionsanalysen ging. Und so fühle ich mich gerade bei euch.
Ja, pass auf. Wir sagen dann noch drei Sätze dazu und dann gehen wir einfach nochmal in die Story, nur um die Hörer abzuholen und um dich kurz abzuholen. In der Originalserie TOS war Khan in einer Folge ein mega riesen Antagonist und in einem der 13 Filme von, ich glaube, es war der zweite Film.
Ja.
Der zweite Film, der heißt Der Zorn des Khan, ist er auch ein riesen Antagonist. Was ich nicht, und jetzt ist es so, pass auf.
Zorn des Khan.
Genau.
Hey Reiter, immer weiter Zorn.
Da bin ich übrigens mega deutsch. Ich muss immer klatschen, wenn irgendwo plötzlich ein Rhythmus passiert. Sehr unangenehme Situation in allerlei Alltagssachen.
Auch bei Beerdigung.
Ja, genau. Was ist denn da der Rhythmus? Der Specht am Baum? Und jetzt alle! Muss ich auch immer irgendwas sagen.
Was singen die denn da?
Ave Maria. Der Specht am Baum?
Singt man Specht am Baum bei Beerdigung?
Singt jemand Ave Maria auf einer Beerdigung?
Singt jemand bei einer Beerdigung?
Also man singt gemeinsam auf jeden Fall.
Einer singt auf jeden Fall in den Boden herab.
Das ist Weinen, Sophie.
Ach so.
Ihr seid gerade mega über meinen super Dad-Joke hinweggegangen.
Was hast du gemacht?
Ich habe gesagt, dass einer auf jeden Fall in den Boden herab singt.
Also, und in Star Trek 1 von diesen neuen dreien, wo wir heute den zweiten besprechen, gibt es einen Bruch in der Zeit und wir machen ein neues Star Trek Universum, die Kelvin Timeline auf. Deswegen ist quasi Khan hier ein anderer Khan als in der ursprünglichen Zeitlinie. Das erkläre ich jetzt nur Sophie, weil Nils weiß das natürlich, weil wir Star Trek schon besprochen haben.
Was deswegen schade ist, weil du jetzt nicht dazu kommst, Khan in seinem ursprünglichen Khan-Outfit zu sehen, das sehr viel Brust frei legt.
Ich zeig dir einmal kurz Foto, aber ihr macht mal schon mal, fangt mal mit dem Film an.
Können wir mal drüber sprechen, dass Captain Kirk einfach vielleicht kein besonders guter Captain ist. Ja. Also erstmal möchte ich über die Mitarbeiterführung und auch die Unternehmensführung in diesem ganzen, wie heißt das, da wo die Enterprise angestellt ist.
Die Föderation,
ja. Genau. Dass sie einfach in Sachen Unternehmensführung wahnsinnig schlecht sind, weil erst wird Captain Kirk entlassen oder zurück zur Akademie geschickt. Dann ist er 3 Tage traurig und betrinkt sich und versucht Frauen aufzureißen. Da kommt sein ehemaliger Chef, der ihn gefeuert hat, an die Bar und sagt, du bist vielleicht doch nicht gefeuert. Dann stirbt der und dann ist er auf einmal wieder Captain. Und kurz bevor sie losfliegen, sagt der eine Arzt zu ihm, du bist übrigens wahnsinnig krank, du kannst auf gar keinen Fall Captain sein. Und wenn du die Torpedos abschießt, dann gibt's eine Atomkatastrophe. Und er sagt, weißt du was, dann entlasse ich dich und ich hole mir einen neuen. Und lässt irgend so einen Rookie, der so ein paar Stunden schon mal irgendwie hinterm Steuer saß, du kriegst den Job von dem Führer, der wollte die Torpedos nicht abschießen, weil das gefährlich ist. Und dann fliegt der los. Was für eine Überraschung. Torpedos abschießen, keine besonders gute Idee. Und krank sein als Captain von der Enterprise, auch keine besonders gute Idee.
Das ist das Original-Khan-Outfit.
Ich krieg gerade das Original-Khan-Outfit gezeigt. Ja. Ist gut. Ich mag die definierte Brust vom Original-Khan.
Ja.
Ich fand eigentlich, das war jetzt schon eine sehr akkurate Zusammenfassung des Films. Wir sind eigentlich durch an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, was ich da noch
ob ich noch eine Sache habe, die wir vielleicht noch nicht besprochen haben.
Nein, ich will das erstmal, also warum ist Kirk der Held, der ist einfach ein richtiger Lappen. Der ist nicht gut in seinem Job.
Ja, aber der ist ja immer so, die Idee von Kirk ist ja, dass dem Befehle egal sind. Und das Ding ist.
Ja, Kirk kann nicht mit Autorität, ist immer so der Rebell, der immer so auf Emotionen reagiert.
Warum wird denn von Adam Driver gespielt? Das wäre eigentlich seine Rolle.
Adam Driver, Spock,
wütender weißer Mann.
Alle drei so.
Mir wird alles weggenommen hier als Mann.
Ich finde aber tatsächlich, also was ja in diesen neuen Star Trek.
Machst du den Film?
Ich finde den unterhaltsam, ich finde den irgendwie ganz spannend.
Ich fand den auch gut.
Aber ich finde, dass der hat nicht so ein richtiges Star Trek-Feeling. Ich finde nämlich, was hier tatsächlich stattgefunden hat in der Drehbuchwerkstatt, ist, dass man versucht hat, dass die sozusagen die Gegenpole noch schärfer zu zeichnen. Kirk muss noch weniger auf Befehle hören, Spock muss noch mehr alles Logik unterordnen, es gibt keine Graubereiche mehr in diesen Figuren und das finde ich, das funktioniert zwar schneller als Erzählung, aber ich finde es in einer innerfilmischen Galaxis irgendwie doof und irgendwie flacher. Ich find's, ich muss ehrlich sagen, dass ich den Pine-Kirk flacher finde als den Shatner-Kirk.
Und das will was heißen.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht, dass du dich zu dieser Aussage heute hinreißen lässt.
Ich finde schön, dass London im Jahre 2259,55 noch analoge Wecker hat.
Ja, das ist mir auch
aufgefallen. Und Spock aus Gründen, die sich mir noch nicht ganz erklärt haben, einfach eine Berliner Polizeimütze trägt. Da würde ich gerne nochmal mit dem einen oder anderen ins Gespräch kommen dazu.
Das ist London. Das war London am Anfang.
Ja, ja, ja.
Ich mag auch das Jahreszahlen, weil irgendwann Benedict einfach der Einfachheit Cumberbatch, halber mit Dezimalzahlen. Ja, dann noch.
Benedict Cumberbatch hat in seinem Vertrag, dass er alles immer in London stattfindet.
Er reist ja nicht.
Zeit ist ihm egal, London muss es sein.
Ja, ich fand den Film irgendwie wahnsinnig unterhaltsam. Ich habe mich gefreut, dass am Anfang direkt die erste Szene, man merkt, die haben Bock auf Slapstick, so. Und das fand ich, da habe ich mich gefreut, weil ich dachte, zur Not wird der Humor mich durch den Film tragen. Also ich finde, ohne jetzt andere Star Trek Filme gesehen zu haben, als jemand wie ich, der mit der Materie nichts anfangen kann bisher, war das ein super Einsteigerfilm. Weil vielleicht dieses Extreme, was du ein bisschen kritisierst als Experte, war für mich total einfach, weil ich habe sofort geschnallt, Kirk ist das Enfant Terrible und Spock ist der, ich habe sogar am Anfang, wird auch relativ deutlich erklärt, dass er offensichtlich nur halb Vulkanier ist und halb Mensch und dass er halt so super robotermäßig ist. Ich war kurz deprimiert, dass selbst Spock eine Freundin hat.
Ja, das funktioniert Uhura auch gar nicht, finde ich. Auch das, vor allem, dass er mit Uhura zusammen ist.
Halt die Parallelzeitlinie, weil in der Originalzeitlinie sind die nicht zusammen.
Ist die halt eine niedere Angestellte.
Okay, das ist übrigens nicht der Grund. Das wäre eine gute Begründung.
Wenn Spock wie jeder Mann im Führungspersonal reagieren würde, würde ich sagen,
ich finde,
Uhura Mäuschen.
Aber ich finde tatsächlich, ich finde es interessant, dass du das sagst, Sophie, weil ich habe das auch so empfunden, dass das ein Film ist, den man, das Ziel ist auf jeden Fall, das so zu erzählen, dass das jeder immer gucken kann, egal wie der Wissensstand über Star Trek ist oder nicht, weil quasi in der ersten Viertelstunde erstmal alle wichtigen Star Trek Fixpunkte abgehandelt werden.
Deswegen ist auch diese erste 10 Minuten quasi, was ja nie wieder eine Rolle wirklich spielt.
Genau, so ein eigener Fall sozusagen.
Klar ist die oberste Direktive, dass man sich eben nicht in die oberste Direktive, die sich wirklich durch alle Star Trek Filme, Serien zieht, ist, dass man sich nicht in einer Kultur zu erkennen geben darf, die noch keinen Warp entwickelt hat.
Was ist ein Warp nochmal?
Warp ist die Antriebskraft in den Raumschiffen, die so schnell fliegen kann.
Deswegen kommen die erst in andere
deswegen durften sie sich eigentlich nicht zeigen am Anfang, wo der Vulkan explodiert.
Genau, weil man die kulturelle Entwicklung von Kulturen, die noch unter Warp-Antrieb sind, nicht stören will. Und das ist die oberste Direktive, die in jedem Film, in jeder Serie, in fast jeder Folge gebrochen wird.
Also ein bisschen sowas wie Waffenexporte von Deutschland.
Ja,
absolut.
Kleiner
Pisspass.
Kleiner Heute-Show.
Kleiner Pisspass-Gag hier.
Und ich nehme an, das ist eine Menge Aufforderung, weil hier hören ja die richtigen Leute zu.
Ich bin schon, Olli Welke ist schon direkt am Twitter. Passmann, brauchst du noch einen Job? Ich habe gehört, da gibt es eine Show nicht mehr, bei der du gearbeitet hast.
Ich finde aber, dass dieser erste Planet mega cool aussieht. Das ist so rotes, so ein roter Wald auf so einem weißen Planet. Ich finde auch, dass die Aliens da total cool aussehen. Die haben so Augenlider unten und oben, die immer so in der Mitte zuklappen.
Im Gegensatz
und so
zu uns.
Mit so schwarzen Augen. Das sieht alles richtig cool aus.
Ja, ich finde auch, dass sie cool aussehen.
Ja, ich mag auch, wenn in den ersten Szenen direkt gezeigt wird, was sie alle können. So, wenn das optisch super ist, wenn die Dialoge lustig sind und schnell sind und habe ich Spaß dran gehabt. Ich habe eine Frage. Spock.
Okay.
Spock, als der Captain, der Chef von Captain Kirk stirbt, packt Spock ihm ins Gesicht? Was war das?
Als der Chef. Achso.
Er packt ihm so mit 3 Fingern ins Gesicht und wenn ich es richtig verstanden habe, wollte er quasi seine Gedanken anzapfen.
Genau.
Nils weiß das seit ein paar Wochen.
Der kann dann so, die Vulkanier können dadurch sozusagen Erinnerungen verschmelzen.
Entschuldigung, hier hat sich einen halben Liter Wasser runtergestürzt.
Ich habe so krass Brand.
Und können die Erinnerungen des Menschen sehen, den sie so anfassen.
Dann habe ich es richtig verstanden. Ich finde es unfassbar übergriffig. Wenn jemand stirbt, einfach so ins Gesicht zu greifen und zu sagen, oh komm, dein letzter intimer Moment, ich möchte gerne dabei sein. Und vor allem Spock, ja, der wahrscheinlich, wenn ich es mal raten dürfte, nicht derjenige ist, der zu jedem Geburtstag auf der Enterprise sofort als Erster eingeladen wird.
Er und dann organisiert sofort, die Party.
Und dann so zu tun, als das ist so, ich habe so das Gefühl gehabt, es gibt doch in Klicken manchmal so eine Person, die sich so ranhängt und eigentlich nicht dabei sein sollte und dann so bei Witzen mitlacht. Ja. Und man denkt so, warum bist du dabei?
Ist aber Chekhov.
Und die sich so ein bisschen so überschätzt in ihrer Bedeutung, ja, und ihrer Zwischenmenschlichkeit. Und dass Spock in der Situation der Meinung war, nee, wenn der jetzt verreckt, dann habe ich schon auch ein Anrecht darauf zu wissen, was er als letztes fühlt und denkt. Ich fand das total mies.
Das ist auch total mies. Meine Vermutung ist, ich habe auch übrigens ein bisschen gelesen über den Film und das fanden andere auch total merkwürdig. Aber die Vermutung ist natürlich, weil das ja im Rahmen eines so krassen Angriffs passiert, dass er einfach guckt, ob er noch was wusste. Also was ihnen hilft, das aufzuklären.
Das ist sehr durch die.
Ich find's auch nicht gut.
Durch die rote Spock-Brille gesehen.
Leute,
verstehen
mich nicht falsch. Ich find's auch nicht gut. Ich freue mich übrigens gerade total, dass ihr den Film als so eine gute Einzelsache empfindet, weil meine Sorge war, weil für mich hängt der Film davor mit dem hier extrem zusammen. Und ich hatte Sorgen, dass das, aber es ist gut, dass es nicht so ist.
Ich habe mich aber auch, glaube ich, minutiöser vorbereitet und mir mehr Gedanken gemacht als sonst, weil ich das Gefühl hatte, bei der letzten Folge wie immer als Gast nicht so abzuliefern wie sonst und wollte, so, weil ich nochmal eingeladen wurde, zeigen, dass ich als Gast auch durchaus tauge. Weil ich bin auch angewiesen auf das Geld, auf die Gage.
Ja. Was ich cool finde, ist, wir sind dann in San Francisco, also im Ort der Föderation.
Sophie hat gerade ihr Herz ausgeschüttet.
Nein, das war doch nicht dein ausgeschüttetes Herz.
Nein, ich wollte das nur einmal sagen, dass ich mir genau diese Gedanken, die Nils gemacht hat, sich genauso sehe und überlegt habe, was ist denn hier eigentlich meine Rolle halt als Gast und meine Rolle ist der Star Trek-Anfänger und die wollte ich heute bedienen.
Gehen wir eigentlich offen damit um, dass du den Teil davor nicht gesehen hast?
Dass ich den Teil davor nicht gesehen habe?
Mhm. Ich glaube, wir können ja an der Stelle jetzt einen Schluss machen.
Na, weißt du, weil wir es quasi anders machen.
Du hast ihn jetzt nochmal geguckt, oder was?
Nee, ich kenne ihn halt.
Ja, ich habe ihn auch gesehen.
Ach so, hast du?
Ja,
aber okay. Das wusste ich nicht.
Aber du kennst meine Erinnerungen nicht.
Dann muss man ins Gesicht packen.
Ja. Nee. Warte, das ist der Einschlaf.
Ja, okay.
So, auf jeden Fall ist dann, es gibt großes Trara in San Francisco, weil ein Anschlag auf die Föderation verübt wird. Und man muss sagen.
Ein Selbstmordanschlag.
Und das sieht wahnsinnig cool aus, weil der Typ sieht aus wie ein Ring. Und das wirft er in ein Glas Wasser und dann explodiert das. Und das ist eine mega coole Explosion. Also, das ist natürlich jetzt ganz schlimm für die Föderation und so. Aber jetzt mal filmmäßig gesprochen, sieht das wahnsinnig cool aus, wie der den Ring in das Glas wirft und dann friert das so komisch hoch und explodiert und dann sieht man die quasi im Hintergrund in der Stadt passieren, diese Explosion, weil wir im Vordergrund, glaube ich, bei Kirk zu Hause sind, wenn mich alles täuscht.
Vor allen Dingen ist es, was sich durch den ganzen Film zieht, ist ja die Frage, was würdest du für deine Familie tun? Das ist ja, macht ja der Selbstmordattentäter am Anfang, macht das ja, weil Khan dafür sein Kind rettet.
Mhm.
Und Kirks Familie ist ja immer die Crew der Enterprise und Khans Familie sind die Jungs und Mädels in den Pods.
Na.
Ich fand es wahnsinnig traurig, die Side-Story mit dem Vater und der Tochter.
Ja.
Und natürlich verstehe ich, warum das Sinn ergibt, wenn man dann zeigt, Khan macht eine gute Sache nur für eine schlechte und hat einfach überhaupt keinen moralischen Kompass. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, das war so ein unnötiger Downer. Also weil immer wenn so todkranke Mädchen, ist bei mir persönlich, ich habe da aber auch eine spezielle Meinung, nichts, wo ich gute Laune bekomme.
Es ist aber auch, ich glaube, es war so ein bisschen.
Das ist echt komisch ein bisschen.
Ich glaube, es war auch so ein bisschen Zeitgeist, weil der, was ist, von wann ist der? Irgendwie 2010, 12, so mag der sein.
Zeitgeist. I don't even know the German words. It's like Zeitgeist. I don't know. I was for 3 weeks in the US.
Weißt du, was
Leute,
Nils gemacht
ich
hat?
Leute, ich berichte hier aus dem Writers Room, versteht ihr?
Nils
hat das Wort in Google Translator geworfen, hat es zurückgeworfen bekommen und hat es dann nochmal rausgeholt.
Und dann nochmal geworfen.
Und die Aussprachedatenbank. Zeitgeist.
Zeitgeist meinst du, ne?
Ja, Zeitgeist meine ich. Ich glaube, es war so ein bisschen so durch diese, so weil so Selbstmordanschläge und so, also weil irgendwie so die Frage bei den Menschen immer ist, wie kommt man dazu, das zu machen und so. Und es gab ja eine Zeit, wo es auch mehr davon gab. Und dann haben die da, glaube ich, mal versucht, so eine Geschichte zu erzählen, die so einen Auslöser dafür miterzählt.
Aber gerade vor diesem Zeitgeist-Argument finde ich das eigentlich total bescheuert, weil es ja so tut, als würden Terroranschläge vor allem verübt, oder wenn es das, wenn es diese Parallele aufmachen möchte, dann tut es so, als würden die meisten Terroranschläge nicht aus vermeintlich religiösem Fanatismus gemacht, sondern weil Einzelschicksale jemanden quasi dazu zwingen, für die eigene Tochter sich umzubringen.
Ja, du hast vollkommen recht, und ich merke gerade, dass ich einen ziemlichen Schluss erzählt habe.
In dem Fall ging es,
Gott, das ist das Allerschlimmste, wenn man gegenargumentiert, so ganz leidenschaftlich, und das Gegenüber sagt, nee, du hast völlig recht, ich habe einen Schluss erzählt, weil man sofort dasteht wie der Arsch. Ich wollte eigentlich nur intellektuell unterhalten führen.
Sondern ich stimme dir total zu.
Ich bin einfach total sauer auf euch, dass die Begründung dafür ist, dass das so am Anfang passiert ist, weil das Thema des Films ist, was würdest du alles für deine Familie tun? Ich hatte es ja bereits erklärt, bevor ihr mit Zeitgeist und Derniere und irgendwas gekommen seid.
Entschuldigung, dass wir auch Gedanken haben zu dem Film. Ja, wenn du möglichst schnell einen Podcast machen möchtest, dann kannst du ja einfach ein Schlusswort definieren, das eine der Gäste sagen, oh warte, das gibt's schon. Mist.
Dann kannst du ja deine Freunde ohne Zeit einladen.
Ich würde das immer nach 5 Minuten sagen.
Ich würde übrigens wirklich wahnsinnig gerne einen Podcast machen, wo die Interviewer entscheiden dürfen, wann der Gast aufhören muss zu reden. Und zwar einfach so, wir haben ein Schlusswort entschieden,
ja.
Und spätestens, wenn dann wieder so eine Promo geschieht, okay, danke, das war's, vielen Dank, Michael Douglas.
Michael Douglas ist dein Safe Word?
Nein, das wäre der Gast, wo ich einfach sage, nee, es reicht jetzt auch.
Ja.
2,5 Minuten Podcast.
Aber das Safe Word ist immer auch eine Beleidigung.
Ja.
Safe Word ist Arschloch.
Wanderhoden.
Ich finde Podcast gut, wo der...
Ich wiege das gerade ab innerlich, Wanderhoden, Arschloch.
Ich finde Podcast gut, wo der Gast entscheidet, wann die Moderatoren anfangen dürfen zu reden.
Oder umgekehrt.
Oder umgekehrt.
Moment, dann müssen, an irgendeinem Punkt müssen die aufhören.
Wann die Moderatoren...
Nee, der Moderator entscheidet, wann der Gast anfangen darf.
Oder die Gäste, der Gast... hat nur 3 Fragen oder eine gewisse Anzahl von Fragen, die er gestellt bekommt,
ja.
Und muss aber eine Menge an Zeit füllen und muss quasi überlegen, wie lange kann er über eine Frage sprechen, und es ist quasi so ein Versuch, Monolog-Podcast hinzubekommen.
Ja, pass auf, du hast jetzt eine halbe Stunde Zeit, folgende Frage zu beantworten.
Mhm. Was
ist deine Augenfarbe?
Meine Augenfarbe ist, okay, das ist interessant, weil ich mal einen Freund hatte, der mir mal irgendwann gesagt hat, dass er meine braunen Augen so schön findet, und ich habe dann tatsächlich gar nicht in den Spiegel geschaut, sondern habe für eine halbe Stunde, war ich fest davon überzeugt, weil es so ein romantischer Moment war, dass ich wirklich braune Augen habe, weil ich dachte, ich würde ja nicht so ein Arschloch daten, das nicht mal meine Augenfarbe weiß und dann blufft. Er ist noch ein paar Schokobons. Und dann habe ich irgendwann in den Spiegel geschaut und habe gesehen, ich habe grün-graue Augen, und habe dann Schluss gemacht.
Ja, vielleicht war er einfach farbenblind, das betrifft Männer ja, das haben Frauen ja nicht, sondern nur Männer. Und mein alter Mitwohner in München, der ist farbenblind, und der hat immer wieder bei allen möglichen Dingen, die rumlagen,
ich
glaub, gesagt.
Du musst jetzt jemanden anrufen.
Da drauf gezeigt und gesagt, ist das braun? Und das war dann halt rot oder grün oder so.
Ich mal kurz, ich ruf kurz an. Gibt es laute Tastentöne, damit man das hört?
Benedikt. Machen Sie die Leitung frei, das ist die Feuerwehr Berlin.
So gehen die übrigens ran. Ja.
Also 3 Wochen lang gibt es keinen Einsatz, weil sie sofort wahnsinnig einschüchternd sind. Machen Sie sofort die Leitung frei.
Okay.
Na, aber es raucht sehr doll.
Es geht jedes Mal um die Gasleitung.
Also Maria ist
aber die Leitung ist doch schon frei, das ist unser Problem.
Maria sagt also, dass Familie das große Thema ist. Ich sage...
Guter Tonfall.
Benedict Cumberbatch.
Ich sage, männlicher, typisch männlicher Objektfetisch ist das große Problem in diesem Film. Denn so wie ein, sagen wir mal, x-beliebiger Weltchefredakteur ein Zirkuszelt in der Hose kriegt, wenn ein Porsche vor seiner Tür steht. So geht es auch Captain Kirk in diesem Film, der sagt, ich kann nicht ohne mein Raumschiff leben. Nachher sagt natürlich die Cruiser ihm so wichtig, aber in Wirklichkeit ist es so, dass er für dieses Raumschiff lebt und stirbt. Dieses Raumschiff, die USS Enterprise, ist sein Ein und Alles, und er muss Chef dieses Raumschiffs sein, oder er ist kein glücklicher Mensch. Und um uns das nochmal zu demonstrieren, wird ihm nämlich am Anfang der Rang abgerankt, weil er eben diesen gefährlichen Einsatz bei dieser fremden Kultur ganz am Anfang des Films geflogen ist. Und dann wird gesagt, nee, sie sind jetzt nur noch, ich glaube, erster Offizier oder sowas, und eben nicht mehr Captain der Enterprise. Und dann ist er wieder an der Akademie und dann passiert dieser Anschlag und dann treffen sich alle noch verbleibenden Offiziere, Admiräle, alle, die noch irgendwelche Ränge in der Sternflotte haben, treffen sich zu einer gemeinsamen Konferenz, um zu besprechen, was jetzt zu tun sei. Und Kirk ist der Erste, dem auffällt, Moment mal, die haben auf ein völlig unsinniges Ziel geschossen und jetzt sind
wir... Auf eine
Bibliothek übrigens. Und jetzt sind wir alle hier in einem Raum versammelt. Das kann doch nur bedeuten, dass... Und in dem Moment erscheint ein Raumschiff und schießt auf diesen Konferenzraum und versucht alles in Schutt und Asche zu legen. Vor allem jeden, der in diesem Raum ist, in Schutt und Asche zu legen. Somit war quasi nach Kirks Vermutung die Bibliothek nur ein Auslöser, um eben ein Honeypot zu kreieren und all diese wichtigen Entscheider in einen Raum zu bringen, damit man sie besser zusammen erledigen kann.
Ich finde, dass man Captain Kirk zu viel Charakter, mehr Dimensionalität gibt, wenn man sagt, dass er ein Objektfetisch hat. Ich glaube, er ist halt im negativen Sinne der Typ Mann, der jeder Star Trek-Fan unter 25 sein möchte. So ein männeraufreißender, männerschlecht behandelter Arsch. Und ich glaube, ihm geht es da nicht um das Objekt des Raumschiffs, ihm geht es darum, dass er der Chef irgendwo ist und entscheiden kann, was er macht. Und er hat ja so Momente der Weichheit, aber ich war dann auch nach diesem Anschlag, als er dieses Auf und Ab und als er auch so offensichtlich getrauert hat, weil der Chef tot ist und so, habe ich dann gedacht, naja, okay, vielleicht, ich gebe ihm nochmal eine Chance. Und in Minute 35 taucht dann, wie wahrscheinlich in so einem Film einfach dann in Minute 35 so eine Frau auftauchen muss, eine wahnsinnig wunderschöne, schlaue, dünne, blonde Frau, die ihn sofort quasi völlig fertig macht und er sabbert auf den Boden, wo ich denke, ach komm, halt doch dein Maul, Kirk. Kirk ist für mich der große Anti-Held. Lieber Khan als Kirk. Meine Meinung.
Lieber Khan als Kirk. Weißt du, wer die blonde Frau war? Ist dir der Name bekannt vorgekommen?
Kann mich gar nicht an den Namen erinnern.
Dr. Marcus.
Ne?
Es ist die, mit der er dann David hat.
Ah ja. Ah, verstehe.
Knickknack.
Verstehe.
Wir kennen ja die Zukunft.
Ja. Wobei lustig, es ist ne? ja auch gleichzeitig die Vergangenheit.
Lustig, ne? Ist lustig, ne?
Ja, naja, es ist halt eine andere Zeitlinie jetzt,
naja.
Aber er trifft sie trotzdem.
Naja.
Ich hab.
Deswegen hast du schon recht, es ist halt viel Fanservice da drin.
Ja.
Ja. Ich habe nichts mehr.
Achso, also ich
wollte gar nicht sagen.
Ja, also ich meine, was ich auch tatsächlich komisch finde, dass er mehrere Male in der ersten halben Stunde nach diesem Anschlag seinen Arzt, also Pille um ihn rumwirbelt und ihm sagt, dass er nicht arbeitsfähig ist und er dann auch so kurz manchmal so die Augen zumacht und so den Kopf schüttelt, als hätte er wirklich Symptome, aber das kommt halt nie wieder auf. Also das wird einfach nie wieder angesprochen.
Ach, ist das auch kein Fanservice? Weil ich dachte, das sei etwas, was vielleicht im nächsten Film...
Da hatte ich das Gefühl, dass sie vergessen haben, dass sie das drin haben und dass sie darauf nochmal zurück wollten und das dann aber im Cutting-Raum liegen geblieben ist.
Das ist so eine tolle Vorstellung. Nee, im Writers Room allein schon. Ich stelle mir das manchmal so vor, weil auch Menschen, die solche Hollywood-Filme oder solche großen Filme schreiben, machen ja Fehler.
Verlieren den Überblick.
Und das ist so lustig, weil als wir noch in Büros gearbeitet haben, wisst ihr noch damals, kam man doch manchmal nach Hause und hatte so ein, oh fuck, ich habe diese Mail vergessen. Mhm. Und ich stelle mir so vor, dass der Headwriter von Star Trek Into Darkness irgendwann so auf der Couch saß und dachte, fuck, ich habe vergessen, die Krankheit von Captain Kirk noch irgendwo
aufzulösen. Ja, weil er wirklich, also,
naja, egal.
Weißt du, wenn Pille das nur einmal gesagt hat, du musst dich doch mal untersuchen lassen und er so, nee, das ist halt auch typisch Kirk, dass der einfach sich, ne,
ja.
Männer wollen nicht zum Arzt. Und dadurch, dass aber so mehrere Mal aufkommt, am Anfang auch so den Kopf, als wäre der irgendwie so Schwindelanfälle oder so, dachte ich, okay, das wird jetzt später nochmal eine Sache oder so. Aber wie du schon sagst, da hat irgendwann einer zu Hause, vielleicht merkt es ja keiner.
Wir merken es jetzt hier. Also da werden Köpfe rollen. Ja. Dank uns. Speaking. What is WeMath? So we listen to a podcast called WeMath. And then we're talking about a problem we had with our script.
There was something with STD December.
It was kind of weird. But actually we listened into it and we kind of fucked up.
Speaking of übergriffig, wie Pille Kirk untersucht, nämlich während Kirk irgendwie alles Mögliche macht und Pille ihm die ganze Zeit hinterherläuft und Geräte ins Gesicht hält, bis er einfach ausrastet und sagt, Pille, fuck off, war für mich die emotional nachvollziehbarste Reaktion von Kirk in diesem ganzen Film. Weil so möchte ich auch nicht untersucht werden. Hier in der Bahn sitzt dann so dein Arzt neben dir in der BVG, in der Tram und hält dir so eine 5 Marken ins Gesicht.
Es ist STD Dezember.
Du weißt, was das heißt.
Zip. Genau, das heißt Zip.
Ich bin ja wie immer extrem verliebt, auch durch alle Teile durch, die ihr vielleicht noch seht, nicht alle gesehen habt, wie auch immer, von Scotty.
Ja.
Na gut, in den Scotty verliebt zu sein, ist natürlich auch jetzt nicht sonderlich.
Warum? Okay, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass ich mich nur in Leute verlieben darf, wo es schwer ist.
Naja, du hast dich auch Nils verliebt. Ja, oh, nee, es ist total einfach, Nils verliebt. Ach, verdammt, das war kein guter Witz, sorry.
Aber wir wissen ja, wo es herkam.
Ja, aus dem Versuch, auch mal einen Witz zu landen neben euch. Ja.
Nils?
Maria?
Kleine Süßigkeiten-Eskalation. Nee,
guck mal, wie komisch das Stück hier aussieht.
Wir essen übrigens währenddessen Kinderschokolade aus der Star Wars Edition.
Stimmt.
Ich bin gerade, sauer ist ein falsches Wort.
Ja, enttäuscht.
Ich bin, sagen wir mal, peinlich berührt von diesem Fauxpas. Und die Tatsache, dass du dich gerade an einem halben Kilo Weihnachtsmann verschluckt hast, ist die einzig faire Bestrafung.
Aber ich liebe Simon Pegg sehr.
Warum ist er einer der wenigen, der einen britischen Akzent hat?
Hat Scotty im Original auch.
Ja, aber warum, das spielt ja in London, würde es nicht mehr Sinn machen, wenn das alles Briten wären? Weil ich würde eigentlich gerne Matt Smith sehen als Scotty. Oder
ich weiß nicht,
David Tennant.
Aber das spielt doch in San Francisco.
Das spielt in London.
In London jetzt.
Wir verarschen dich.
Aber Simon Pegg, also Scotty, ist ja eh an Bord. Und der ist ja von der Föderation in San Francisco. Die Föderation ist in San Francisco.
Also dieser Film, wenn du diese Großstadt immer siehst, ja. Das ist London.
Nee.
Doch.
Aber da steht wirklich auch London drunter, ja, und mehrere Jahreszahl. Mal.
Die Großstadt, in der die Föderation ist, ist San Francisco.
San Francisco ist nur eine Stadt, wo die auch, wo die Schiffe immer gebaut werden.
Oder wie in anderen Podcasts gerne gesagt, San Francisco.
Ja.
Nee, auch am Schluss, wo dann die Enterprise abstürzt und so, die bricht ja noch über Alcatraz.
Ja.
Nach San Francisco rein. Und deswegen in den alten Star Trek-Filmen ist es ja auch immer San Francisco.
Also es steht am Anfang London, Daniels.
Ja, aber das ist dann nur am Anfang kurz mit Khan. Aber nachher ist halt immer San Francisco.
Also du meinst, Khan war bei der Familie in London, hat den Typen überredet und der ist dann nach San Francisco gefahren und hat da was explodieren lassen?
Weil, aber die Frage ist ja, was würdest du für deine Familie tun offensichtlich? Und wenn er sogar über See fliegen würde, um da ein Selbstmordattentat zu vollziehen, dann liebt er die Tochter ja wirklich.
Ihr macht mal hier weiter, ich muss mal was nachgucken.
So,
Benedict Cumberbatch. Das sind schon gute Wangenknochen.
Aber die Oberlippe ist komisch. Weil die ist hier einfach vorbei.
Ja, da hört die Oberlippe schnell auf.
Ich finde eine der besten Rollen von Benedict Cumberbatch übrigens in Zoolander 2.
Ja, wo er All spielt.
Ja.
All, genau. All.
Oh,
All.
Stimmt. Oh Mann, das ist auch so gemein, dass er auch noch so lustig ist. Ach, verdammt. Glaubt ihr, ich habe eine Chance bei dem, wenn ich den irgendwann treffe, weil seine Frau heißt ja auch Sophie und vielleicht müsste er sich nicht umgewöhnen.
Ich bin ganz, ganz intensiv der Meinung, dass du bei jedem Mann eine Chance hättest, bei dem du eine haben willst.
Auch da kann ich kaum widersprechen.
Ich schließe mal ganz kurz die ganz klar für sich geklärten homosexuellen Männer aus. Aber auch da, wer weiß.
Ich habe mal, danke erstmal dafür, es war ein schöner kleiner Schweigemoment. Ich habe mal mit 14 einen Jungen geküsst, der war damals schon so 17, 18. Der hat sich eine Woche später als schwul geoutet und lebt jetzt sehr glücklich, sehr schwul.
Ist mir ungefähr 14 Mal passiert.
Wirklich? Ich habe da echt ein bisschen drunter gelitten.
Du hast recht, am Ende stürzt das Schiff auf San Francisco.
Dann lass uns lieber weiter über Homosexualität und nicht über unser Unrecht sprechen.
Aber da sind wir auch wieder in San Francisco.
Also wir sind da einer ganz heißen Sache auf der Spur.
Oh mein Gott.
Das ist doch auch Fanservice, weil die alten Star Trek-Filme auch immer alle in San Francisco sind.
Vielleicht muss man einfach so ein bisschen Queerness in sich haben, um San Francisco
da
zu erkennen.
Da ist doch immer so die Golden Gate Bridge im Hintergrund und so.
Golden Gate Bridge.
Der Anschlag ist in London am Anfang und dieses Meeting dann aber ist tatsächlich schon in San Francisco.
Warum zeigen halt sie denn nur London? Sitzt. Also weil, ich meine, wenn das ein Film ist, der ja auch mal so neue Fans akquirieren möchte, weil Star Trek ist ja ein Thema, was in der Gesellschaft nicht genug diskutiert wird. Da muss man auch mal Öffentlichkeitsarbeit. Da muss ja auch mal Öffentlichkeitsarbeit für den Film gemacht werden. Ja,
wir bewerben uns jetzt hier auch als Botschafter von Star Trek.
Des himmlischen Friedens.
So Menschen fragen, Menschen aus der Öffentlichkeit, die müssen doch irgendwann entscheiden, für welches Thema sie sich einsetzen. Ich möchte eigentlich daran arbeiten, Star Trek bekannter zu machen.
Mm, mm. Schwieriges Unterfangen, willst du eine Menge zu tun haben.
Nächste Teil spielt in Berlin.
Ist ein Fulltime-Job.
Fundraiser, aber dann auch, weil ich für eine gute Sache arbeite, mit so richtig miesen Firmen zusammen. So Heckler und Koch sponsert den Abend und Pharmaunternehmen haben dann so Goodie-Bags, wo Aspirin drin ist und so. Und es ist für die gute Sache.
Ja. Und Blankoschecks.
Und ich bin halt einfach nur mit Benedict Cumberbatch auf einer Pressereise 3 Tage lang.
Ganz woanders.
Genau. Ohne Kameras. Oder am zweiten Tag sieht man uns so
aber wenn
durch
du,
Paris laufen.
Wenn einer von uns mal richtig reich wird, ja, dann könnte man den doch für irgendwas einfach einkaufen für einen Abend.
Ab wann ist man richtig reich?
Und du kommst aber dann auch mit so Glyphosat-Pistolen in den Saal.
Meine Definition von, sind wir noch bei richtig reich?
Ja.
Okay. Jetzt habe ich das erste in meinem Gehirn angekommen. Sehr guter Witz, Nils. Ich finde, man ist richtig reich, wenn man einen Menschen braucht, der sein Vermögen handelt.
Ja. Mhm. Ich finde, man ist richtig reich, wenn man sich einen Menschen einstellen kann, der sich einfach nur um alle Immobilien kümmert.
Aber du kannst ja auch reich sein und keine Immobilien haben.
Ja, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man wirklich so absurd reich ist, dann kauft man irgendwann, weil man nicht weiß, wohin damit, man kauft irgendwann Immobilien.
Was ist für dich richtig reich? Was ist so ein Punkt?
Pizza mit extra Knoblauchöl.
Du bist also richtig reich.
Oh ja, das mache ich gerne, wenn wir uns treffen, esse ich gerne Pizza mit richtig viel Knoblauch.
Ja, jedes Mal ist der Kellner auch so, okay.
Okay, wow. Wir haben so einen Stammitaliener, wenn wir zu dritt hingehen. Ja. Beim letzten Mal übrigens auch, als wir uns verabschiedet haben, bin ich ins Taxi gestiegen. Und das war eine offensichtlich noch relativ junge, unerfahrene Taxifahrerin, die aber, ich fand es überhaupt nicht schlimm, aber sie,
14
ich glaube,
Jahre alt.
Mit so 3 Zigaretten im Mund.
Ich habe erst gemerkt, weil sie mich gefragt hat, können Sie mir helfen, runter in die Pedale zu kommen? Und sie meinte so, oh, es gab was mit Knoblauch, oder? Und ich war so eine Sekunde im Auto drin, wo ich dachte, ihr Armen, ihr habt den Heimweg offensichtlich ganz schön was durchlitten.
Wir waren ja draußen am Heimweg.
Ich muss ehrlich mal sagen, sie als Servicepersonal kann vielleicht ein bisschen in der Gästeverurteilungsfront ein bisschen runterpicken.
Ich habe ihr halt eine Nackenschelle gegeben.
Das finde ich übrigens, wenn man richtig reich ist, wird man ein richtiges Arschloch zur Servicepersonal.
Der Kellner hat ja auch, der Kellner hat ja gefragt, ob du noch ein bisschen Pizza zum Knoblauchöl haben willst.
Richtiger Dad-Job, kein Wunder, dass du Spaß dran hattest.
Sein bester Kumpel, schreib mir jeden Tag SMS. Ja. Wann ist man richtig reich im Universum von Nils Buckelberg?
Wenn man sich keine Gedanken mehr über Geld macht.
Ja, aber das machen ja auch viele, die nicht reich sind.
Ja, ich zum Beispiel mache mir viel zu wenig
ja,
Geld.
Ja, aber irgendwann machen die sich dann
total.
Doch Gedanken drüber.
Wir reden ja ganz selten drüber.
Gibt kann ich mir 50 Euro von euch leihen?
Gibt so einen Punkt X, wo Schenk Leute, die sich keine Gedanken über Geld machen, dann doch Gedanken über Geld machen müssen.
Ja.
Und die Leute, die reich sind, müssen das
ich
nie.
Ich finde, es gibt aber verschiedene Universen von reich. Also wir sind natürlich einig, dass wir nicht reich sind im Sinne von, wir können Produktionsmittel im magischen Sinne anhäufen, um dann quasi so Kapital zu vermehren. Aber wir sind ja alle so reich, dass wir, wenn wir mittags Lust haben, schnell Mittagessen zu gehen, dann tun wir das. Und das ist in einem anderen Universum, das unter Unternehmer werden reich sein, finde ich es auch schon eine Art von Reichtum, die ich zum Beispiel sehr zu schätzen weiß und die mich sehr irgendwie
total.
Jeden Tag
es
sehr glücklich
ja,
macht.
Es ist ja immer auch eine Perspektivenfrage. Ja. Also wir sind ja auch reich an Liebe.
Nö.
Aber mir ging es jetzt tatsächlich um die Art reich, wo wir Benedict Cumberbatch irgendwo hin kaufen können.
Aber meinst du, der kostet mehr als ein Salat mit Garnelen bei Vapiano? Weil ich hatte heute
vielleicht ein bisschen Knoblauchöl.
Musst du schon noch ein bisschen Dressing drauf haben.
Ja, was wird bei den Kammerbätschen so kosten? Wenn man den, vor allem, was könnte man seriöserweise dem anbieten, dass der wirklich kommt? Dass man sagt, wir wollen einfach nur, dass sie auf unserer Party
entweder
sind.
Entweder zum Beispiel eine Moderation wahrscheinlich
würde
kann man
nicht machen.
Würde er nicht machen.
Wirklich nicht?
Nee. Du musst ihm quasi so.
Eine Zaubershow?
So eine Art, du musst ihn auf so eine Party einladen.
Oder ein Rätsel, ein Mord.
Du musst ihn auf eine Party das, einladen und so eine Art Sponsoring, so eine Pseudo-Sponsoring damit verbinden. Also so. Herr Cumberbatch, wir möchten Sie gerne einladen auf unsere Champagner-Party für die Einführung unseres neuen Champagners, Schlubbelwutz. Und wir würden Ihnen dafür $100,000 zahlen, wenn Sie zu dieser Party
nicht mehr,
kommen.
Wir müssen nicht mehr doll ran an das Konzept, glaube ich.
Glaubt ihr, dass Benedict Cumberbatch, ernste Frage, für 100.000 Euro irgendwo einen Abend hingeht?
Glaube ja.
Ich glaube,
das ist ein relativ.
Aber ich glaube nicht für Schnubbelwutz-Champagner, sondern für irgendwie der Kampf gegen ich will jetzt sagen Asthma, aber das ist, glaube ich, kein, weiß nicht, wie schwer das Leuten so am Herzen liegt.
Ich muss natürlich gerade an diese Folge aus 30 Rock denken, wo Alec Baldwin, also Jack Donaghy, eine Champagnerfirma gründet mit furchtbarem Champagner, der so ekelhaft ist, weil er irgendwie in der Rapperbranche einsteigen möchte als der neue Vertriebler für Champagner. Und ich glaube, da kauft er sich auch einen Promi ein. Aber er sagt leider keine Summen.
Ja, 100.000 ist auch zu wenig für Bank.
Ich meine, das ist natürlich unfassbar viel Geld, aber wie jemand, der Millionen von Euro für jeden Schauspieldeal bekommt,
ich
der
das
sagt
Gefühl,
doch, ob jetzt 100.000 mehr oder weniger.
Ich habe das Gefühl, Benedict Cumberbatch musst du, da musst du nicht so richtig ans Geld ran, sondern an den Cause.
Oder an Prestige, weil der ist ja auch, der will ja auch immer ganz unbedingt gerne witty und witzig und geistreich wirken. Und ich glaube, da würde man eher Erfolg haben, wenn man zum Beispiel
Buchladeneröffnung.
Wenn man mir eine Late-Night-Show gibt und man ihn anfragt für eine unglaublich lustige, selbstironische Matz, wo es um irgendwas geht.
Wo er einen Buchladen eröffnet.
Genau, wir haben den Buch, ja. Man müsste zum Beispiel zwei Jahre lang einen Running Gag etablieren, dass ich verliebt in Benedict Cumberbatch bin. Ist unrealistisch, weiß ich. Und dann müsste man irgendwann anfragen mit einer super Matz-Idee. Und dann würde er, glaube ich, mitmachen für eine relativ überschaubare Summe Geld.
Und dann macht man so eine Matz, wo er in London so einen Buchladen, wo es nur so Reisebücher gibt.
In Notting Hill? Und dann, ich weiß, ich war Captain Obvious, tut mir leid, ich habe viel zu spät gecheckt. Wir beruhigen uns bitte alle wieder. Aber
ach,
und das,
ich verlieb mich dann in ihn. Okay.
Naja, und dann hast du eine rote Tür. Nee, wer hat die rote Tür?
Benedict
Cumberbatch hat die rote Tür. Wer hat denn die rote Tür?
Die Hypothek abgezahlt.
Oder man
zahlt,
holt noch mehr Schauspieler dazu und wie an die Zeit vor Weihnachten wird gezeigt, wie wir verschieden miteinander mit Lieben umgehen und am Ende zeigt sich, dass unsere Schicksale alle miteinander zusammenhängen und wir verabschieden uns am Flughafen.
Und wer ist der Mitbewohner von Benedict Cumberbatch?
Wow. Leere.
T.S. Ullmann.
Sag mal.
What? Also, aber T.S. ist doch, ich glaube, T.S. ist ein ganz anderer Typ als Benedict Cumberbatch.
Nee, sein Mitbewohner. Es geht doch gerade um seinen Mitbewohner.
Geht um Mitbewohner.
Aber glaubst du, dass Benedict Cumberbatch und T.S. Ullmann zusammen wohnen wollen?
Ich glaube, dass T.S.
Ullmann
nicht so...
Hast du Notting Hill gesehen, wie sehr gut die beiden zusammen
passen? Ja, aber ich glaube nicht,
dass...
Achso,
nee, die ganze Zeit von
Notting Hill. Ich habe Notting Hill nicht gesehen.
Ach so.
Ah, wir reden die ganze Zeit von dem Film.
Okay, ich habe von Love Actually geredet zwischendurch.
Ah ja. Ich glaube aber, dass T.S. Ullmann nicht so...
Die andere Sache in London.
Ich glaube, dass T.S. Ullmann nicht so lustig spielen kann wie Rhys Evans.
Aber sollen wir T.S. kurz anrufen und fragen? Hey, schwierig zu erklären, aber würdest du dir vorstellen können, mit Benedict Cumberbatch zusammen zu wohnen?
Er liebt den doch total.
Ich liebe den total. Du auch, oder? Wir lieben
den
beide. Ich
liebe den auch, natürlich.
Ich frage mich, ob es irgendwann mal eine Suchdatenbank gibt, um nach Podcasts zu suchen, wo Leute über Leute sprechen. Weil mir wird immer wieder zwischendurch, alle drei Wochen, wenn Micky Beisenherz und Olli Polak wieder irgendwie über ihren Podcast über mich herziehen, dann kriege ich von irgendwie so zwei Tage später auf Instagram so einen Soundlink zugeschickt, wo mir Olli so sagt. So. Ich habe es ein bisschen gekürzt, weil er lange braucht, um zum Punkt zu kommen. Und dann frage ich mich, kann man irgendwann nicht in so eine Datenbank einfach so viel Passmann eingeben und dann sehe ich da wieder die letzten 8 Folgen von Kronjuwelen.
Also es ist so, kleiner Ausdruck in die Zukunft des Internets. SEO, eines unserer Lieblingswörter, wird ja auch bei Podcasts immer interessanter, deswegen wird die Zukunft sein, dass alle Podcasts automatisch transkribiert werden und aber das nur hinterlegt wird bei Google, dass man es suchen
kann.
Und dann wirst du immer suchen, deinen Namen suchen können und dann werden dir alle Podcast-Folgen aufgelistet, wo über dich gesprochen wird.
Großartig, ich liebe das, mit der schlauesten Podcast-Frau der Welt befreundet zu sein. Die andere Seite, ich mich frage, ob so Promis, über die im Podcast gesprochen wird, ob die so einen kalten Schauer haben und nicht wissen, warum. So, ob T's gerade irgendwo so, was war? Keine Ahnung, irgendwas war.
Sexuell hat es aber ein bisschen geklungen.
Findest du?
Ja, find schon.
Mir hat gestern, egal. Mir hat gestern, was ich sehr witzig von einem Mann erzählt, dass er findet, dass Männer in Berührung mit Flüssigkeiten immer ächzen. Und das stimmt, wenn sie ins Wasser gehen oder wenn sie duschen und auch Schnotter und alles mit Flüssigkeit und ist immer so. Ich glaube, auch beim Kacken ist immer so. Das finde ich super lustig.
Machst du sowas beim Kacken?
Also, nee.
Verbitte ich mir die Frage.
Wer sind sie überhaupt? Interessant, ich glaube aber, dass man die Regel einfach ausweiten kann auf alle Dinge, die nicht liegen und Fernsehen sind.
Oh.
Auch so aufstehen.
Aber Schnaps trinken, da ächzt sich nicht. Im Gegenteil, da Frohlocke ich. Jauchze ich, da frohlocke ich.
Aber es gibt halt immer eine Geräuschentwicklung.
Ich ächze nicht, ich jauchze. Nils Buckelberg, 1 Million Jahre alt.
Meine Biografie. Ich ächze nicht, ich jauchze. Ich ächzte, soll ich sagen, in der Vergangenheit, ich ächzte nicht, ich jauchzte.
Wie hieß nochmal diese wahnsinnig lustige Autobiografie?
Das ist der perfekte Karl Dahl auf einem Auge, nee. Auge zu und durch.
Ja, aber es gab noch ein anderes Wortspiel mit einem Vornamen.
Wolfgang Lippert, Lippi-Bekenntnisse. Beste Biografie ever.
Lippi-Bekenntnisse.
Wolfgang Lippert übrigens gerade, oh.
Echt gerade, aber bei dem fragen sich die Leute immer, was ist mit dir los, warum ächzt du gerade nicht? Das ist bei ihm eher beunruhigend.
Wir haben ja im Sommer
die Abwesenheit des Ächzens. Renominiert für den Deutschen Buchpreis.
Mit dem
der Ächzer, der aus dem Fenster stieg und verschwand, oder was?
Mit den Clowns kam das Ächzen.
Gut.
Ja, wir haben ihn ja im Sommer gesehen bei den Stadtebecker Festspielen. Er steht noch völlig im Saft.
Seines Ledermantels.
Wolfgang Lippert ist auf der Bühne so präsent wie eh und je.
Kleine traurige Trivia zu dem Film, die man leider sagen muss.
Der Albatros.
Nils, Maria. Das ist jetzt eine Situation.
Ja, ich höre.
Der Schauspieler, der Tschechow gespielt hat.
Ah, stimmt, das ist der, oh ja, das ist ja so ganz tragisch. Der ist von seinem eigenen Auto überrollt.
Ja, der hat sein Auto abgestellt, ist dann unten zur Garagentür gegangen und hat sich dann irgendwie die Handbremse gelöst und das Auto ist an ihn draufgerollt und hat ihn leider getötet.
Ich weiß nicht, ich kann den Raum gerade nicht fühlen, ob man da jetzt Witze machen darf.
Ich war traurig, weil ich fand es damals eine traurige, ich mochte den Schauspieler, was ich allerdings gerade nicht damit unterstützen kann, dass ich seinen Namen kenne. Aber es ist der Tschechow gespielt hat, okay. Mit den kleinen Löckchen. Aber das wollte ich nur einmal sagen, dass wir wissen das natürlich und das war sehr traurig. Der hat, glaube ich, auch den Film nicht gesehen, also der war sozusagen
tot schon.
Ja.
Der war sozusagen schon tot.
Sozusagen war er tot. Wie fandet ihr den Streit im Shuttle zwischen Spock und Uhura?
Ich habe einen Hang zum Unemotionalen. Also ich mag eigentlich, wenn Streits, sag ich mal, einigermaßen rational geführt werden. Tatsächlich, es ist kein Klang, auch wenn du gerade gelacht hast, ich mag eigentlich an Streits, wenn man die so sortiert eher und analytisch ist. Deswegen war mein erster Impuls zu sagen, ey, mit Spock würde ich auch mal gerne streiten. Und dann habe ich gemerkt, ah nee, er ist tatsächlich einfach auch ein bisschen bescheuert.
Ja, ich glaube, das würde einen dann doch so ein bisschen frustrieren, wenn einer immer so kalt bleibt.
Ja.
Aber es wäre vor allem krass, wenn beide so analytisch wären, was das dann für ein Streit ist.
Am schlimmsten fand ich.
Ja, das ist nicht logisch.
Am schlimmsten, nur da würde die halt nicht streiten. Ja. Am schlimmsten fand ich bei meinem Ex-Freund immer, wenn ich ganz bitterlich weinen musste, weil die Situation so doof und traurig und ärgerlich war und er mich einfach nur so eiskalt angeguckt hat, so nach dem Motto, also.
Ich hab Hunger.
Brauchst du noch ein bisschen oder?
Es zieht sich ganz schön.
Ja.
Deine Emotionen ziehen sich.
Ja. Aber es war kurz, ich mochte das deswegen nicht, weil ich finde überhaupt, dass auch Spock und dieser Love Interest und so, das ist irgendwie so eine, das gab es halt nie und das finde ich ist ja eigentlich immer keine gute Begründung, aber ich finde es fühlt sich ein bisschen so geschuhhornt an.
Was ich mich gefragt habe.
Mhm.
Der letzte Twilight-Film.
Sehr, sehr gut, jetzt wird's gut.
Wo Edward und Bella ein Kind bekommen und das Kind wird gezeugt, als sie noch Mensch ist.
Mhm.
Und es ist aber natürlich, der Vater ist ein Vampir.
Mhm.
Deswegen ist das Kind als einzige Kreatur auf der Welt halb Vampir, halb Mensch.
Mhm.
Und der andere Love Interest von Bella.
Ja.
Wie hieß er nochmal?
Jacob.
Der sich ja in dem Moment, in dem das Kind von Bella und Edward geboren wird, auf das Kind imprintet.
Genau.
Wo noch nicht klar ist, werden die ein Paar irgendwann, wenn die erwachsen ist und es nicht mehr mega widerlich und illegal ist.
Ja.
Oder werden die einfach nur Besties? Da habe ich irgendwie an sie gedacht und dachte immer so, was ist denn, wenn das Imprinten am Ende nur was Platonisches ist und sie ist halt so ein Halbmensch, Halbvampir-Ding und findet ja niemanden. Und ich musste irgendwie daran denken, was wäre denn, würden Spock, weil halb Vulkanier, halb Mensch und das Kind von Edward und Bella, weil halb Vampir, halb Mensch sich verstehen, weil die haben, glaube ich, ähnliche Eigenschaften und auch Probleme im Leben.
Hm. Das stimmt. Ich glaube
Gefühl,
aber trotzdem nicht.
Okay, ich habe das. Ich habe mal einfach, ich glaube, hier merkt man einfach, das Gespräch wird immer mit Ja und weitergegeben.
Ich überlege gerade, ob das Kind, das weiß ich gar nicht mehr, bei Twilight auch in der Sonne glitzert. Das würde Spock, glaube ich, wahnsinnig irritieren.
Ich glaube, das Mindset, das Bella und Edward ihrem Kind mit auf den Weg im Leben geben, würde nicht gut korrespondieren mit Spocks Sicht der Dinge.
Mhm. Die sind alle sehr emotional, die Vampire auch. Das ist, glaube ich, nichts für Spock.
Das stimmt. Ja.
Ich habe auch das Gefühl, Spock kann nicht gut mit Mädchen.
Na, aber das Kind wäre ja erwachsen. Ich will die ja nicht verkuppeln, wenn sie 14 ist. Ja.
Ich rede übrigens gerade gar nicht von sexuell, sondern von Kumpis werden.
Nee, Kumpis hat sie ja genug.
Ach so.
Weil sie halt halb Vampir, halb Mensch ist. Ist ja höllencool.
Ich habe leider nicht alle Regeln mitgekriegt.
Ich hatte die Mail rumgeschickt.
Ja. Vielleicht ziehen wir weiter.
Immer noch. Was gibt's denn noch über diesen Film zu sagen? Habt ihr immer noch Gedanken zu Star Trek?
Ja. Sie landen auf Kronos, auf der Heimat der Klingonen, treffen dann auch ein paar Klingonen. Und jetzt
Klingonen sind immer anders.
Und jetzt ist ja, der neue Klingonen-Style ist, sich jetzt die Stirn in der Mitte zuzupiercen, offensichtlich.
Ja. Später aber in Star Trek Discovery ist das ja nicht mehr der Style. Nee.
Das ist wieder eher so ein bisschen oldschool. Wobei ja die Klingonen in Star Trek Discovery ja auch in der Timeline vor TOS sind.
Ja, das stimmt.
Und wir sind ja jetzt auf einer Parallel-Timeline.
Ja, aber es ist, ja, das stimmt.
Ich habe eine super Idee, ich lass mir die Stirn piercen.
Stell dir das mal vor, ihr würdet euch hier so Ringe reinpiercen lassen, oben in die Stirn.
Gäb's Duell in die Welt noch, hätten Joko und Klaas eine nächste Rubrik.
Anal-Sex-Party. und jetzt, also, und sie holen quasi, also Harrison, heißt ja hier noch Harrison, holen sie aufs Schiff und da erfahren wir als Zuschauer ja vermeintlich erst, dass er Khan ist. Mhm. Was halt das am schlechten Gefühl ja, war auch schon vorher. Und er versucht jetzt auch die Leute so ein bisschen zu, er versucht Kirk zu erklären, dass er ja nicht anders ist als er. Dass er ja auch nur seine Familie beschützen will.
Ja.
Und er versucht ein bisschen auf dieser, wir sind ja beide Rebellen gegen die Regeln, aber ja, wir versuchen nur unsere Familie zu beschützen. Auf dieser Ebene versucht er Kirk sozusagen so ein bisschen einzudullen und ihn dazu zu bringen, ihm zu helfen, damit sie sich gegenseitig helfen können. Und dann, und das hat mich beim ersten Mal gucken tatsächlich überrascht, stellt sich heraus, dass Admiral Markus der eigentliche Bösewicht ist.
Aber ich finde, dass Khan das sehr unangenehm versucht, Kirk zu erklären. Also die Art und Weise, wie er da von seiner Zelle aus mit Kirk spricht.
Benedict Cumberbatch spielt intensiv, auch für die letzte Reihe.
Ja, Benedict Cumberbatch spricht auch extra tief in diesem Film.
Ja.
Und dann sagt er den großen Satz, mein Name ist Khan. Der spricht so komisch aus die ganze Zeit.
Das stimmt.
Das hat mich sehr...
Auch ein bisschen immer so, als hätte er, als Khan, müsste er versuchen, 100 Milliliter Wasser in seinem Mund zu behalten, während er spricht. So spricht er.
Das fand ich auch
irritierend. Die Art und Weise, wie hier Benedict Cumberbatch Schauspielkunst durch die Kakao gezogen wird, widert mich an.
Ich finde auch aber ich finde die Zelle cool mit diesem Ring, mit dem man das so öffnen kann irgendwie. Das finde ich, wo Pille ihn dann sogar noch seinen Arm wenigstens
untersucht. Hättet ihr gewusst, dass Admiral Markus der Böse ist?
Nein.
Dafür
war ich auch zu wenig invested in die Story tatsächlich.
Das ist, glaube ich, ich habe das heute auch quasi so geguckt, aber ich hatte das auch vergessen, aber mir ist von Anfang an sehr negativ aufgefallen, was für eine Sonnenstudio-Lederhaut der hat.
Ja. Ah, vielleicht müsste man den Teint, oh ja, es fällt mir auf, dass es tatsächlich in zum Beispiel im deutschen Polizeialltag so ist, dass der Teint der Haut benutzt wird, um rauszufinden, wer vermeintlich der Böse ist.
Ja, das stimmt.
Das ist gleich wieder eine heute Show.
Ich bin total froh, dass du, bevor du weggekauft bist, hier nochmal bei uns zu Gast bist.
Heute performe ich nochmal richtig.
Die Heute-Show kauft ja Leute.
Mm, die kaufen die auch weg vor allem.
Ja, ja, ja. Da hauen die richtig Kohle rein. Ja. Parallel wurde aber schon Scotty losgeschickt, der ja gekündigt hat übrigens am Anfang, um mal zu gucken, was auf diesen Koordinaten ist, die Khan weitergibt. Und da ist diese geheime Kriegsschiff-Baustation.
Mhm.
Das erste Schiff der Föderation, was ausschließlich zu Kriegszwecken gebaut wird und was auch riesig ist, sieht aus wie die Enterprise, nur in dunkel und riesig. Ich finde auch gut, dass das Dunkel für immer eine Farbe für das Böse bleibt, weil das ist ja kulturell eine extrem gute Idee. Ja,
das stimmt.
Auch danke nochmal, dass das im 24. Jahrhundert, im 23. noch so ist.
Ich habe auch hier jetzt auch noch die, nachdem sie mit Kahn in der Zelle gesprochen haben, habe ich hier jetzt noch stehen, sich im Gespräch umziehen. Das heißt, das ist dann also die Stelle, wo Marcus sich da, wo sie sagt, drehen sie sich um zu Spock, zu Kirk und sie ja, irgendwie.
Sie steht dann da in Unterwäsche.
Und dann dreht er sich wieder zurück und dann steht sie da in Unterwäsche. Und ich habe gesagt, Leute, das kann bitte auf gar keinen Fall euer Ernst sein, weil was ist denn
und
jetzt
los?
Und
wie sie dann auch so dasteht.
Ja, ja. Das fand ich echt sehr seltsam.
Komische Szene.
Ja. Naja. Auf jeden Fall, Kahn offenbart
sich. Ich überlege gerade, ob das nicht so eine Joel-Szene im Kino war.
Wow.
Auf jeden Fall.
Kahn offenbart sich als Kahn und das ganze Schiff ist sehr aufgeregt und Spock lebt irgendwie sein Logiktum aus. Und dann wird irgendwann in diesem Labor fragt dann jemand, Pille, was machst du mit dem Tribble?
Ja.
Und Pille sagt, ich injiziere Kahns Zellen. klassischer Versuchsaufbau.
Ich denke mal, das ist wissenschaftlich.
Ich nehme Zellen und spritze sie in einen Tribble.
Das soweit ist die Zellforschung ja mittlerweile. Na,
absolut. Na. Ich fand die Szene gut, wo, also wirklich, jetzt nicht ironisch, muss man vielleicht auch dazu sagen, wo Kahn und Kirk durchs All, durch die Trümmer fliegen, um aufs andere Schiff zu kommen.
Fand ich auch gut, war sehr spannend.
Ja, das fand ich super spannend. Und es sah auch so cool aus und wie sie dann auf dieser menschlichen Landebahn und Scotty, wie immer sehr lustig und sehr süß, versucht irgendwas zu öffnen und hinzukriegen. Ich fand es cool, das fand ich sehr spannend.
Fand ich auch eine sehr spannende Sequenz, weil Scotty muss ja von Hand das Tor auf der bösen Enterprise sozusagen aufmachen.
Und ich fand auch gut, dass er diesen einen Typen, der ihn da bedroht, fragt, Föderation oder privater Sicherheitsdienst?
Jetzt müssen wir bei der Homepage gefragt, sind sie wirklich über 16 Jahre alt?
Ja.
Nicht.
Ich erinnere mich. Kahn hat Admiral Markus Kopf zerbrochen.
Ja, das ist.
Das ist aber auch Kahns Signature-Move, diese Kopfzerbrechsache. Das versucht er andauernd bei allen.
Ja.
Das ist wie so einer, der so eine besondere Art von Begrüßung im Freundeskreis
hat. Ja, auch so auf Partys mal. Nee, komm, jetzt.
Ja, nicht schon. Ach komm, Kahn. Ja. Ich will eine Geschichte erzählen. Jetzt lass mich einmal kurz die Geschichte zu Ende erzählen. Zack. Ach, schon wieder ein Gentleman.
Nein! Und währenddessen ist auf der Enterprise, also während jetzt Kahn mit Kirk, sie mussten Team uppen, um da irgendwie auf der bösen Enterprise klarzukommen. Währenddessen ist auf der guten Enterprise Spock ja jetzt verantwortlich auf der Brücke und kriegt endlich den Experten, den er sich gewünscht hat, um ihn zu fragen, wie man mit Kahn am besten umgehen soll. Und dann sehen wir, wie langsam das Bild erst super unscharf ist und dann immer scharf wird und dann jemand sagt, hier, Mr. Spock, hier ist der Mensch, mit dem Sie sprechen wollten. Und dann sehen wir Leonard Nimoy in seiner Paraderolle als Spock, wie er Spock, den neuen Spock begrüßt als Hallo Spock und der neue Spock sagt zu dem alten Spock Hallo Spock. Also Spock,
da
Spock.
Da habe ich erst geschnallt, dass Spock offensichtlich eine Titelbezeichnung ist, so wie Captain. Nein?
Nö, nee, ist der Name.
Und warum heißen die beide Spock?
Weil es die gleiche Person ist. Es ist
Das ist ein Fanservice-Gag.
Ja, nee. Also ich habe leider den Film davor lange nicht gesehen, aber entweder, ich glaube, Spock reist aus der Zeit und bleibt da. Also der alte und ist aber, sie sind die gleiche Person.
Aber wie kann Uhura dann mit ihm eine Beziehung führen, wenn sie bereits weiß, dass er aus der Zeit gereist ist und nicht zurückkommt? Was ist das denn für ein Hurensohn?
Oder es ist das Paralleluniversum, das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall, sind sie die gleiche Person.
Ja, okay.
Und er fragt ihn ja auch, ob sie Kahn schon mal begegnet sind. Wie wir ja wissen, aus dem Paralleluniversum sind sie ja. Und wie er das gelöst hat und offensichtlich gibt er ihm da einen Tipp.
Aber das fand ich, das ist in, also klar ist die Szene nur Fanservice.
Ja, die ist wirklich nur Fanservice.
Die ist aber inhaltlich so unklar, weil ja der Leonard Nimoy Spock jetzt auf den Kahn aus Zorn des Kahn anspielt. Wir aber ja eigentlich das Universum hinter uns gelassen haben, also das TOS-Universum.
Aber er trotzdem, der Trick, den er ihm erzählt, also wie sie ihn am Ende besiegt haben, da geht es ja trotzdem darum, die gleiche Person zu besiegen.
Aber dann soll es ja sozusagen auch der gleiche Kahn sein.
Ja, naja, sie haben ja die Veranlagung, die gleiche Person zu sein.
Der Ricardo
Montalban.
Montalban soll der gleiche Kahn sein wie der Benedict Cumberbatch Kahn.
Naja, Sulu soll ja auch Sulu sein, also das ist ja.
Nee, das soll ja ein paar. Ja, aber es soll ja.
Sind ja schon andere Schauspieler. Ja, das ist schon okay.
Das hat mir nicht gut
gefallen.
Das ist
der junge Kahn.
Es ging um diesen Fanservice, Nimoy reinzupacken. Aber.
Sein letzter Film.
Braucht ihr mich noch? Oder soll ich einfach.
Das fand ich nicht gut, muss ich sagen. Weil das unlogisch ist.
Ich muss nur noch über die Szene sprechen, die. die Spiegelszene war von dem anderen Film. Oh.
Das fand ich richtig kacke.
Das war für mich auch keine besonderes, also es war, ist offensichtlich etwas, wo man Gefühle zu hat.
Als Kirk da hinter der Glaswand und so, genau. Und die Szene gab es genau andersrum in, keine Ahnung, im vierten Teil, glaube ich.
Nee.
Nee, später, ne?
Nee. Oh, am Ende vom zweiten.
Ach, am Ende vom zweiten, genau.
Du bist auf der Suche nach Spock.
Stimmt, stimmt. Am Ende vom zweiten Teil gab es die Szene auch nur, da war Spock der in der Kammer und Kirk der draußen.
Ja, guck mal, sowas entgeht mir total.
Ja.
Aber ich bleibe trotzdem dabei. Also eigentlich ist es ein schöner Film, wirklich als erster, weil er so einfach ist. Also weil ich weiß jetzt nicht, wie einfach die anderen sind, aber das ist so ein
richtig
bisschen
kompliziert waren die alle
kompliziert.
Nicht.
Richtig kompliziert. Weil ich mich dann freue, wenn ich solche Sachen höre. Weil ich habe die einfach gesehen und dachte so, ja, sieht ganz gut aus.
Es macht ja auch alleinstehend Sinn, aber es ist natürlich...
Was ich daran so lustig finde, ist, Chris Pine ist ja, finde ich, ein okayer Schauspieler. Also so die meisten Sachen, die ich von ihm gesehen habe, fand ich immer irgendwie alle solide und irgendwie in Ordnung. Aber hier versucht er, glaube ich, die Schauspielkunst von Shatner zu channeln, beziehungsweise er spielt so ein bisschen so, wie hätte Shatner diese Szene gespielt? Weil wie er dann, als er dann stirbt und dann da so ins Nichts guckt, so an Spock vorbei, das ist schon, mich hat die Szene ein bisschen berührt, aber das war trotzdem unangenehm, wo ich wirklich gedacht habe, so, also komm mal, das ist jetzt wirklich super albern, dieser Blick und auch wie, und also das war einfach nicht gut, wie dann auch nochmal die Hand so runterfallen lässt an der Scheibe und so.
Und dann retten die Tribbles den Tag, Benedict Cumberbatch ist so wütend, weil er denkt, seine ganze Familie wurde getötet, was sie ja nicht wurden. Die Torpedos, in denen die drin lagen, wurden explodiert und er denkt, die waren da drin, aber natürlich hat die Crew der Enterprise ein Herz und er würde sowas nicht machen. Und in seiner rasenden Wut rast er aber mit seiner schwarzen Enterprise auf das San Francisco, wie wir jetzt wissen, des 23. Jahrhunderts zu. Und in dieser Szene kamen sehr, sehr viele Menschen ums Leben. Ja, muss allerdings. Man mal sagen. Ja. Er hat einfach die halbe Stadt dem Erdboden gleich gemacht, aber am Ende wird trotzdem eine Menge gehighfived und so, weil alle den Tag gerettet haben. Aber da sind gerade mindestens, ich sag mal so, gute 60.000 Menschen gestorben.
Ja, aber ein bisschen Schwund ist immer.
Das stimmt. Kollateralschäden.
Du weißt also, wie oft da in der Woche so ein Raumschiff-Scheiße landet.
Am Ende sind dann auch wieder mehr Wohnungen frei.
Ja, wobei, ob die dann wirklich auch noch frei sind im Sinne von Wohnung.
Naja, das waren ja alles Bürogebäude.
Ach so.
War ja Arbeitszeit, schön Bürogebäude und in den Außenbezirken sind jetzt wieder ein paar Wohnungen frei.
Ich war ja auch Feiertag, dann waren die Büros alle leer.
Gut. Das finde ich schon mal gut.
Erinnert mich an Superman, war doch bei dem letzten Superman auch so, dass der da am Schluss diese große Schlacht hat und man denkt irgendwie so, warum töten sie jetzt so viele Zivilisten? Fand ich auch schwierig, aber es sieht natürlich trotzdem sehr, sehr gut aus, wie dieses Riesenraumschiff da in die Stadt reinkracht.
Ja.
Und diese Flutwelle auslöst.
Jetzt und ich sind so. Übrigens große Fans von Katastrophenfilmen.
Ich nicht.
Und dann dann kämpfen Spock und Khan und Uhura boomt.
Uhura Boom.
Uhura Boom beamt sich dann mit auf dieses kleine Shuttle oder was das ist und betäubt Khan und dann am Ende.
Sie rennen sich ja noch kurz durch die Stadt hinterher und da ist mir ganz kurz, da gab es so ein paar Frames und da habe ich gedacht, da gibt es bestimmt so Internettheorien zu, wie so Spock durch die Stadt läuft und über die Straße rennt, weil er Khan verfolgt und da lief eine Frau lang, die original aussah, das war aber nur ein paar Frames, aber da wollte ich eigentlich nochmal googeln, ob das irgendwo jemand vermerkt hat, da lief eine Frau lang, die sah aus wie Zoe Saldana, die ja Uhura spielt in Star Trek, die aussah wie Zoe Saldana in Guardians of the Galaxy. So grün und auch irgendwie so mit so langen Haaren und so.
Okay, wow, das ist eine Sache, die hätte ich auch noch 7-mal sehen, nicht mehr.
Ich glaube, wenn du die Person mir mit dem Finger zeigst.
Ja, ich sehe es nicht, ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, das war nur so eine kleine, wo ich mal gerade nicht geschlafen habe, Situation. Und dann haben sie diesen recht spannenden Kampf auf diesem Flugtaxi, Flugmüllwagen vielleicht.
Flugtaxi. Ich als heute schon Autorin komme sofort, habe sofort so Doro-Bär-Gefühle.
Leute, wir haben die Agentur.
Und kämpfen und irgendwie Spock flippt auch nochmal aus, weil er natürlich denkt, dass Khan sozusagen seinen Freund Kirk umgebracht hat. Und dann kommt aber Uhura und sagt, töte ihn nicht, wir brauchen ihn noch, um Kirk zurückzuholen. Die besondere Ironie.
Die kämpfen so wütend miteinander unter einer völlig falschen Prämisse. Khan ist wütend, weil seine Leute tot sind, Spock ist wütend, weil Kirk tot ist und beides stimmt einfach nicht.
Ja. Und dann kommt Uhura dazu und rettet irgendwie alles. Und dann haben wir noch eine kurze Herr der Ringe-Finalsituation, nämlich Kirk im Krankenbett und Spock kommt, glaube ich, vorbei oder noch irgendwer, wer gerade da ist, wer gerade Zeit hat.
Wir können sich gerade einrichten.
So haben sie es auch am Set gemacht mit dem Drehbuch. Ja. Wer von euch könnte einfach...
Und dann endet der Film bizarrerweise mit einem Trailer für Enterprise. Also am Schluss ist nochmal so, das sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. Dies ist ein besonderes Raumschiff, das durch die Galaxien fliegt, keine Ahnung. Dieses ganze Enterprise-Gelaber, damit endet dieser Film. Wo ich gesagt habe, also wegen mir hätte es auch am Anfang des Films passieren können.
Das hast du gesagt, vor einem Zug laut, oder?
Na.
Ich dachte, das wäre so ein Running Gag, das ist immer passiert und das wäre so eine Art von Kult-Albern-Scheiß.
Ich glaube, sie haben da versucht, ein bisschen sozusagen den Original-Vorspann der Original-Series zu spiegeln.
Ich glaube, sie mussten vor allen Dingen Star Trek-Fans daran erinnern, dass es übrigens ein Star Trek-Film
ist. Ja. Aber dann ist der Spaß vorbei.
Schade.
Sehr gut, übrigens, auch mal wieder, das nur kurz angemerkt, wahnsinnig gut komponiert. Starke Komposition. Auch am Ende hört man sozusagen die Titelmusik der Original Star Trek, also ist, und das wird aber dann immer so alle, weiß ich nicht, 8 Takte mit so einer super düsteren, kahnmäßigen Musik weitergeführt, bevor es dann wieder zurück in diese Original Vorspannmusik geht. Das fand ich
einfach das Gefühl,
extrem gut.
Ich streng mich wahnsinnig an, ich komme nicht mehr mit.
Nö, das war jetzt sehr allgemein, also das war jetzt auch nichts, kein Insiderwissen.
Also seit dieser Unterhaltung, wo es um Tribble und Zell initiieren, da bin ich irgendwann langsam.
Okay, jetzt habe ich direkt am Anfang erklärt.
Aber kommen wir zurück zu dir, Sophie.
Ja.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Es ist übrigens von all den 13 Star Trek Filmen der am meisten Geld eingebracht hat.
Vielleicht ist es auch einer der unterhaltsamsten.
Ich finde ihn auch gut.
Sagen.
Ich fand ihn, ich hatte, wie gesagt, es war mein erster. Ich habe auch nicht in Drang, jetzt noch einen nächsten zu schauen, außer ihr ladet mich nochmal ein.
Also es ist quasi für dich okay gewesen, keine große Qual, aber du bist jetzt auch kein Star Trek-Fan.
Nein, ich bin kein Trekkie jetzt. Ich, wie gesagt, das ist so eine Art von Film, wenn ich nochmal bei euch eingeladen werde und ich muss mir sowas anschauen, tue ich's.
Interessiert dich der Weltraum nicht?
Überhaupt nicht.
Ah ja, interessant.
Ist das der Weltraum oder das Weltraum?
Der.
Der Raum jetzt, nicht das Raum.
Das Weltall.
Wir beruhigen uns.
Das Weltall. Stimmt.
Das ist halt für mich ein Neverending Faszinosum. Weltraum.
Ist ja auch Neverending.
Der eine sagt so, der andere so, ne? Auch zu der Beziehung, die wir haben. So oder so, es war sehr, sehr schön, dass du da warst und den Film geguckt hast, obwohl er nicht in dein normales Augenrepertoire gehört.
Sowieso, ich habe, man kriegt ja kleine Zeitgeschichte, man kriegt ja diesen Film von dir, Maria, als Gutscheincode über iTunes geschickt. Und ich war ja schon mal zweimal zu Gast. Und beim letzten Film, den habe ich aber nicht geschickt bekommen. Ich habe den irgendwie schon gehabt. Oder worüber haben wir gesprochen beim letzten Mal?
Manchmal sind die Filme ja auch auf Netflix oder so.
Genau. Und ich habe dann diesen Gutschein eingelöst und habe dann gesehen, der andere Film, den ich das letzte Mal über dieses Portal gesehen habe, war 12 Millionen Dollar Trinkgeld. Den Film, den ich das allererste Mal bei Wima zu Gast gesehen habe, was der Beginn unserer Freundschaft
war. Das stimmt.
Und deswegen war es für mich, wenn ich Star Trek und 12 Millionen Dollar Trinkgeld sehe, kriege ich sofort Gänsehaut, weil ich nur an euch denke. Ich war sehr gerne da. Vielen Dank für die Einladung.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch wirklich sehr lustig.
Ja. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr lustig.
Gut.
Dann,
jetzt?
Meine Sekretärin meldet sich dann wegen neuen Termin, ja?
Finde ich gut. Liebe Zuhörer, falls ihr jetzt Anmerkungen habt und sagt, es wurde viel zu wenig über Star Trek gesprochen, wir müssen unbedingt nochmal die Tribbles in diesem Teil gesondert behandeln oder ihr andere Anmerkungen oder auch sehr gerne Lob habt, dann könnt ihr uns das zukommen lassen auf Twitter unter @wimaf war weg.
Weil Wimaf schon weg war.
Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr so ein bisschen sagt, ich bin eher so Private Guy und ich möchte das alles nicht so öffentlich ausfechten, aber ich muss euch trotzdem unbedingt was sagen. Dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben unter folgender E-Mail-Adresse.
privateguy@vimaf@poolartists.de.
Sophie, vielen Dank.
Nils, Maria, vielen Dank.
Maria, vielen Dank.
Und mit diesen Worten.
Liebe Zuhörerinnen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, dem großen Finale des WMAF STD. Nächste Folge, letzte Folge WMAF STD. Bitte unbedingt einschalten. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir alle 13 Star Trek Filme geguckt, besprochen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Okay, ciao.
Ciao.
Wie, 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 w Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude.
Bimaf?
Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude.
Bimaf?